Ich möchte noch mal kurz festhalten, dass deine gesamte Karriereentscheidung auf Friends beruht.
Ja, es wird auch nicht besser, muss ich das sagen.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt's einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist der Atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer aufhabt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einem ehemaligen Werbetexter, der heute Architekt ist. Queraussteiger Avin Fatula. Heute hier Avin Fatula. Willkommen. Du warst mal eigentlich Student der Elektrotechnik, dann Werbetexter und dann hast du mit über 30 nochmal alles hingeschmissen und Architektur studiert. Und idealerweise werden wir erfahren, warum du das gemacht hast. Ich würde tatsächlich mal ganz vorne anfangen. Warum hast du eigentlich mal Elektrotechnik studiert?
Warum habe ich Elektrotechnik studiert? Das kommt aus der Familiengeschichte heraus. Mein Vater hat Physik, war Physiker und hat bei einer Halbleiterfabrik gearbeitet und da habe ich halt auch immer wieder gearbeitet. Und dann so in den 90ern habe ich so Computer gebastelt und verkauft und dann kam ich aus der HS, habe ich keine blassen Schimmer gehabt, was ich tun soll. Und habe mir gedacht, machen wir mal irgendwas mit Computer. Und dann, ja. Und dann war halt irgendwas mit Computer, war Elektrotechnik, ohne irgendwas zu wissen, ehrlich gesagt. Und das war dann auch rückblickend das Falsche. Aber hat schon, war gut, ich wollte eigentlich hauptsächlich raus aus der Kleinstadt in Kärnten, in der ich gewohnt habe. Und da war Elektrotechnik in Wien die perfekte Entscheidung. Ja.
Also aus dem Abi raus und einfach Hauptsache
ja,
raus.
Mal was machen,
und jetzt, oder? Ja, mein Gott, dann nehmen wir halt Elektrotechnik.
Genau. Kostet ja nichts.
Ja. Und warum war das Studium dann nichts?
Ja, weil ich einfach keinen blassen Schimmer von Tut und Blasen hatte. Ich habe Latein in der Schule gemacht und habe dann, ja, es war unmöglich. Nein, es war einfach unmöglich. Es waren auch, also das war einfach nichts. Vielleicht mit 35, 36 hätte ich das Studium schlussendlich dann doch fertig gemacht, wenn ich mich lang genug gequält hätte, aber das war Perspektive, die war für mich mit 18, 19 völlig unwirklich, dass ich da jetzt 15 Jahre lang herumeier, nur damit ich dann dieses eine Studium fertig mache. Ja, und dann habe ich mich ja dann eh umgesehen nach anderen Optionen. Ja.
Genau, du hattest einmal das Stichwort Chandlers Liste.
Ja. Naja, ich habe damals relativ viel Friends geschaut. Und da macht Monica macht ihm eine Liste, weil er sehr unzufrieden ist mit seinem Leben und seinen Entscheidungen, die er trifft, und mit seiner Arbeit auch, weil er arbeitet, keiner weiß, was er macht, er ist irgendwie Transponster oder so. Und auf jeden Fall, sie macht ihm eine Liste von A bis Z und auf A der ersten Position kommt Advertising und dann sagt er, ja, das klingt aber einfach. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, na, so schwer klingt das ja wirklich nicht, was der Typ da macht und das könnte ich eigentlich auch. Also wenn der Typ das kann, dann mache ich das auch. Und dann habe ich seinerzeit gegoogelt und habe dann zwei, drei Werbeagenturen in Wien gefunden. Und eine dieser Werbeagenturen hatte so Job Descriptions. Also es gibt drei Jobs in der Werbeagentur. Das eine ist Beratung, das nächste ist Grafik und das dritte ist Text. Und da waren auch so kleine Beschreibungen. Also bei Beratung stand dort, man muss irgendwie viel telefonieren und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Also telefonieren, nein, das will ich nicht. Dann das zweite war Grafik. Da hieß es ja, man muss irgendwelche Programme können und irgendwie, ja, so. Und ich konnte ja auch keine Programme. Und dann habe ich mir gedacht, das ist also auch nichts. Und dann war das dritte war Text. Und da hieß es eigentlich, ja, man braucht eigentlich nur Ideen haben und schreiben können. Ich habe mir gedacht, naja, ein paar Ideen habe ich schon und schreiben, das werde ich wohl noch hinkriegen. Also, und ja, und dann gab es so einen Copy-Test und dann habe ich den gemacht und am Montag drauf habe ich angefangen zu arbeiten.
Muss, glaube ich, mal das Thema Copy-Test beschreiben. Ich möchte nochmal kurz feststellen, dass deine gesamte Karriereentscheidung auf Friends beruht.
Ja, das ist es wird auch nicht besser, muss ich sagen.
Ja, aber also du hast dann wirklich, also das muss man wirklich nochmal detailliert aufbereiten. Also du hast ja Elektrotechnik studiert, hast dann gesagt, ja, Advertising, dann fängst du an zu googeln und findest die Texterschmiede in Hamburg und machst.
Nein, das war noch die Texter, das war Love GGK in Wien, da habe ich davor noch ein Jahr gearbeitet.
Ah, wie war das?
Ja. Das war Anarchie pur, das war eigentlich die coolste Agentur, in der ich jemals war. Wir haben nichts gewonnen, wir haben eigentlich hauptsächlich Kunden verloren. Aber es war wirklich lässig. Also es war
das
toll.
Klingt
wir
hatten sehr lässig.
Wir hatten so eine Bruchbude in so einem, im Garten einer Gründerzeit-Villa. Dort war die Kreation, die Beratung und die Geschäftsführer, die waren vorne in der Villa. Und wir waren hinten in diesem Bretterverschlag. Das war die beste Zeit. Also da drin hatte es im Sommer 42 Grad und im Winter 12. Und es gab faustdicke Löcher in den Außenwänden. Aber es war super. Ja, es hat dann sich herausgestellt nach ungefähr einem Jahr, dass das Konzept nicht abgehoben hat.
Ja, das ist überrascht.
Ja, wundert man sich. Ja, dann gab es dann so schöne Szenen, wo dann sich Geschäftsführer gegenseitig rausgeschmissen haben und so. Und also da ist dann runter und drüber gegangen und das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, ah, das geht noch besser und habe mich dann auf der Texterschmiede damals eben beworben.
Ja, aber dann war das dein erster Eindruck vom Arbeitsleben eigentlich auch.
Ja, oder? Das war toll, oder? Ich meine, viel besser geht's nicht.
Das ist ja völlig irre.
Ja, also ich meine,
bist du da reingekommen überhaupt dann? Also hast du dich einfach jetzt als Praktikant da beworben?
Oder? Ja, nein, ich habe da einen Copy-Test gemacht und eine Woche später bin ich hingegangen, haben sie mich angerufen, ich soll kommen und ja, sie brauchen eh Leute und dann habe ich angefangen. Also das war auch lustig, weil das Vorstellungsgespräch lief so, dass sie mich gefragt haben, ja, was ich mir denn vorstelle, was meine Arbeit sein wird. Und ich habe so gesagt, ja, Wurstsemmeln holen und Kaffee kochen, also weil viel mehr kann ich eh nicht. Und ja, nein, dann hat er gesagt, nein, da kriegst du einen Tisch und dein Brief und dann mach er mal. Und dann habe ich mal einen Monat gemacht, zwei Monate und dann ist es irgendwie weitergegangen. Ja, wie gesagt, wir haben aber hauptsächlich Kunden verloren und waren... Aber war wirklich eine lustige Truppe. Aber das hat sich zersprengt auf Wildeste.
Aber bist du jetzt auch nicht weg, weil du musstest, oder? Oder bist du freiwillig gegangen?
Nein, also
es klingt jetzt absehbar. Nicht so wirtschaftlich erfolgreich, um es mal vorsichtig
zu tun. Nein, es war absehbar, dass sich das zerstören würde, dieses System, was da am Laufen war. Also das war wirklich katastrophal. Es war großartig katastrophal, sagen wir mal.
Und dann bist du zur Texterschmiede.
Und dann bin ich zur Texterschmiede. Und ja, und dann habe ich dort war dann auch wieder Copy-Test. Mittlerweile war ich das ja gewohnt. Und dadurch, dass ich aber bei so einer katastrophalen Agentur war, hatte ich noch nicht diese Weisheit, die man irgendwann so mit, wenn man schon ein paar Sachen gemacht hat, man sich einbildet, wie was funktioniert, das hatte ich noch nicht. Und das hat mir geholfen, glaube ich, damals, weil ich bin mit so einer Punk-Attitüde gekommen und das kam ganz gut an. Ja. Und habe mal drauf geschissen und dann geschaut, was geht.
Ja, und wie war da dann dein Arbeitstag?
Mein Arbeitstag hat dann so ausgeschaut, naja, kennst du ja eh, also in der...
Ja, ich...
Ja, was haben wir da gemacht? Wir sind in der Früh in die Agentur, dann am Abend in die Schmiede und dann wahlweise noch mal in die Agentur oder auf Bier oder noch mal Briefing machen oder alles drei zusammen.
Und in der Agentur hast du dir auch einfach Sachen ausgedacht?
Also ja, klar.
Ja, klar.
Naja, da setzt du dich hin, kriegst einen weißen Zettel und dann heißt mach mal und dann denkst du dir, scheiße. Aber irgendwie, man entwickelt ja dann schon so seine Wege, wie man so eine Idee findet und wie man irgendwie sein Gehirn anwirft. Und oftmals hilft Zeitdruck ganz immens, um auf Ideen zu kommen. Aber Ja. Ja, war viel Arbeit. Also das erste, dieses Jahr damals, das war hart. Also es war schon wirklich viel Arbeit. Also kaum ein Wochenende frei und immer eigentlich bis um Mitternacht aktiv und dann am nächsten Tag in der Früh. Aber wir waren ja jung. Also da ging
so auch Party machen.
Nein. ich habe es dann schon auch nochmal quasi im Studium dann auch nochmal so ähnlich betrieben, aber nicht ganz in dem Ausmaß. Also nicht mehr ganz so. Ich meine, hätte ich vielleicht auch damals nicht, wenn ich damals schon 10 Jahre älter gewesen wäre. Aber mit 19, da will man ja auch nichts anbrennen lassen. Also da muss man ja schauen, was geht und einfach mal machen.
Ja. Ja, das stimmt. Danach bist du dann auch direkt in die Agentur.
Ja, und dann bin ich ja auch, ja, habe ich ja, davor habe ich schon die Praktika gemacht bei Jungformat und bei Mac & Erickson. Und dann habe ich direkt danach eben bei Jungformat angefangen und habe dort ziemlich nahtlos mein Leben weiter so betrieben, wie ich es bis zu dem Punkt gebracht habe. Also viel Arbeiten, viel Party. Und ja, meine Freundin war ja in Wien. Das heißt, ich hatte nicht den Druck, jetzt groß auf Aufriss zu sein und konnte einfach das Leben genießen, sagen wir so.
Ja, und das hast du ja aber auch, das Faszinierende ist, du hast das ja relativ lange gemacht, also diesen Texterjob, eigentlich so lange, bis er lukrativ ist, sage ich jetzt mal. Also bis an die Grenze
des
Senior und dann hast du aber damit aufgehört.
Ja, weil es dann, also ich bin dann zurück nach Wien, habe dort gutes Angebot gehabt, bin dann selbstständig geworden und habe dann lange gut verdient. Also wirklich sehr gut verdient. Also ich habe wenig gearbeitet und toll gelebt. Also habe eine schöne riesige Wohnung gehabt mit, weiß ich, 4 Meter hohen Räumen und so. Also toll. Und dann kam 2008 und dann plötzlich ging kein Cent mehr aus den Agenturen raus, was schwierig ist, wenn man Freelancer ist. Ja? Hm. Und habe dann, ja, ich habe in dem Jahr, habe ich 500 Euro verdient 2008. Also das war wirklich bitter.
Da gab es so eine Gesetzesänderung bei Freelancern in Österreich, oder?
Na, das war es gar nicht so sehr. Nein, es war einfach wirklich, die Agenturen haben kein Geld mehr außer Haus gegeben. Also das war brutal. Ich meine, natürlich gibt es auch jetzt so diese Freelancer-Geschichte, also diese Scheinselbstständigen und so. Also das war damals schon auch sensibel. Aber ich habe für 10 verschiedene Agenturen gearbeitet. Also das war kein Thema für mich. Nein, es war einfach, die Agenturen haben jeden Cent behalten, den sie bekommen haben. Und das war unmöglich. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor ich zu Hause sitze, dann schaue ich mal, was ich noch machen könnte. Und da habe ich mich halt auf so ein bisschen so Seelensuche begeben und habe dann geschaut, was mich interessieren würde, was für Themen für mich relevant sind. Ja, und bin dann schlussendlich irgendwie auf die Architektur gekommen. Kleiner Hintergedanke war, da ich ja selbstständig war, hatte ich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. So, und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wie komme ich an Geld ran? Und es gibt in Österreich das sogenannte Selbsterhalterstipendium. Da kann man, ja, da bekommt man ein monatliches Gehalt vom Staat dafür, dass man studiert. Das ist natürlich eine tolle Option, wenn man gerade nichts verdient. Und ja, und dann gibt es eben 3 verschiedene Möglichkeiten, Architektur in Wien zu studieren. Und ich habe mir die angeschaut und dann hat mich dann auf der TU wollte ich nicht studieren, mit, weiß nicht, 600 Studienanfängern, das hat mich nicht interessiert. Und dann gab es auch noch die Alternative auf der Akademie der Bildenden Künste. Und dort ist aber auch wieder Aufnahmetest. Und dann habe ich diesen Aufnahmetest eben gemacht und fand das irgendwie ganz spannend auch, die Themen und so. Und bin dann auch genommen worden, gemeinsam mit irgendwie 18 anderen Leuten. Und dann fand ich das so spannend, dass dann als dann plötzlich wieder Jobs kamen, was natürlich in dem Moment ist, wo man eine andere Entscheidung trifft. So, also ich beschließe jetzt Architektur zu studieren und plötzlich kommt wieder Geld bei der Tür rein. Aber dann war es irgendwie, dann hat mich das irgendwie so interessiert, das Umfeld, dass es, und die Themen und die Leute, dass irgendwie wollte ich das dann auch machen. Also ich habe dann die Werbung habe ich dann noch ein bisschen nebenher laufen lassen, so 2-3 Jahre lang. Und habe damit eigentlich ganz gut mein Leben bestritten, auch nach wie vor im Studium. Aber es war dann schon irgendwie klar, dass mein Interesse irgendwie sich wandelt. Also dass es einfach irgendwie in Richtung Architektur mehr geht, dass ich damit auch weitermachen will. Ja.
Was ja auch ganz spannend ist, weil das ja so, während die Werbung ist ja so, wahrscheinlich so mit das Schnelllebigste, was man so machen kann.
Ja, ja.
Und
ja,
die Architektur ist so mit das Langlebigste. Das ist ja auch mal ganz spannend. Also das ist so.
Das war auch ein brutaler Kontrast. Also das hat mir auch, das war auch der Aspekt, der mir am meisten schwer gefallen ist. So dieses alle zwei Wochen neues Briefing am Tisch und geht schon neue Sache, neue Sache, neue Sache. Und in der Architektur, in meinem Studium, dauert sowas 3-4 Semester. Und das ist schon fast nichts im Vergleich. Also ich arbeite jetzt an einem Projekt, das ist jetzt seit 6 Jahren am Laufen und ich bin seit 4 Jahren dabei. So. Also es ist, das sind schon ganz andere Maßstäbe, die da herangezogen werden.
Ja gut, der versteht es dann nachher länger.
Ja, das wäre die Hoffnung.
So 2 Wochen.
Ja.
Ja, aber wie war das dann? Also das Studium? Also du überhaupt,
das Studium,
also du, also wenn du
das Studium war auch wild. Ah, das Studium war cool. Also wir hatten, man muss sich das so vorstellen, das ist so ein altehrwürdiges Gebäude mitten in Wien, was schon mal lässig ist, mit einem kleinen Park davor und lauter Künstler also in dem Haus drinnen. Und wenn man meint, dass meine erste Agentur Anarchie und Punk war, dann hat man die Akademie der Bildenden Künste noch nicht gesehen. Also da geht es schon anders rund. Aber es war irgendwie toll, weil wir hatten dort quasi auch jeder Jahrgang hatte ein Atelier mit eigenen Plätzen und Fräsen und 3D-Drucker und weiß Gott was alles. Also toll ausgestattet und Holzwerkstatt und so. Und ja, das war quasi dein eigenes Reich. Also das hat, ich habe dort auch mein Büro quasi eingerichtet gehabt dort. Und ja, das ist nicht so, wie man es eigentlich kennt, also aus Unis, wo man halt so kommt und geht und Vorlesungen, sondern das ist wirklich also ein Semester lang ein Thema und alle geben Vollgas so. Und das ist auch relativ frei in dem, was passiert. Also sind auch relativ wenige Häuser entstanden in diesen Semestern. Aber das war egal, weil man lernt ja auch aus anderen, wenn man sich mit anderen Themen intensiv beschäftigt, was, ja. Und so war das halt ganz cool, die Zeit.
Okay.
Teilweise zum Wahnsinnig werden. Also nur ein kleines Beispiel, als ich bei meiner Diplomarbeit am Ende war, ich hatte den Institutsvorstand als meinen Professor. Der wurde immer der Architekturmönch bezeichnet. Und ich hatte gerade einen Sohn bekommen und war voll durch den Wind und musste aber jetzt dieses Diplom fertig machen, weil ja, man ist schon alt und so und man muss schauen, dass man wohin kommt. Und dann schaut er mich so an und sagt, du, Erwin, du musst jetzt einfach mal einen Monat lang eine Dattel am Tag essen. Ich so, was? Das wisst du von mir. Also ich habe ihn nur angeschaut und gesagt, Wolfgang, geh, raus, ich will nichts mehr sehen von dir. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wir lassen dich jetzt mal. Und dann ist er gegangen. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, eine Dattel am Tag. Ja, oftmals war es bei seinen Aussagen so, dass man so 1-2 Jahre später gewusst hat, wovon er dann geredet hat. Bei den Datteln bin ich noch immer auf der Suche. Also da weiß ich noch immer nicht, was er von mir wollte.
Ja, aber tatsächlich. Also, aber so ja, war aber das die ganze Zeit. Ernst, oder?
Ja, ja, das war sein ernst gemeinter Kommentar zu meiner Frage, zu meiner Diplomarbeit. Ja.
Okay.
So muss man sich das vorstellen.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr künstlerisch.
Aber ein wirklich ein cooler Typ. Also wirklich ein toller Typ und vieles, was er zwischendurch gesagt hat, hat auch echt Sinn gemacht. Wie gesagt, irgendwann wird sich mir die Dattel auch erschließen.
Wahrscheinlich, das ist das Ding.
Ja, und danach habe ich mein Diplom gemacht und auch wieder habe ich mit Auszeichnung und habe ein total absurdes Projekt gemacht über einen russischen Künstler der 1920er Jahre, der ganz absurde Architekturmodelle entwickelt hat, also aber keine Häuser, sondern also mehr so Statuen, aber da eine Riesenphilosophie drum gesponnen hat. Ja, also schwer zu erklären, den Künstlern hat es gefallen und ich habe schön Geld dafür bekommen. Ja, und danach habe ich begonnen in einem Generalplanerbüro, das klingt jetzt schon mal sehr technisch, ist es auch, und habe dann den technischen Aspekt, habe ich mir gedacht, jetzt habe ich diesen Kunstwahnsinn, den habe ich schon, den Kreativwahnsinn habe ich auch, jetzt machen wir mal den Technikwahnsinn und dann bin ich dort eingestiegen und dort bin ich jetzt nach wie vor.
Ja. Aha. Warum denn das eigentlich? Also warum hat es denn da am besten gefallen? Ist ja ganz spannend, wenn man so aus einem ganz kreativen Umfeld kommt und dann bleibt man bei den Technikern.
Du, weil, da kommt wieder mein Pragmatismus ins Spiel. Ich war mit dem Studium fertig, hatte ein Kind und ich kannte den Professor schon von der Akademie, weil er dort eine Vorlesung hatte und er hat mich gefragt, will ich anfangen zu arbeiten, und am Montag drauf habe ich angefangen zu arbeiten. So. Und das war, und er hat mir mehr gezahlt als alle anderen, mit denen ich davor geredet habe. Insofern, das war eine einfache Entscheidung. Und schlussendlich war es auch so ein bisschen, ich habe mir gedacht, ich komme aus so einem Wahnsinn heraus und ich habe eigentlich keine Ahnung vom Handwerk, also vom bloßen Handwerk. Und das hat mich auch interessiert. Also einfach, wie funktioniert das überhaupt? Also ich konnte dir nach meinem Studium von Raumkonzepten und Philosophien berichten, aber wie jetzt Wand und der Boden ausschaut und wie die aufeinandertreffen, hatte ich keinen blassen Schimmer. Und deswegen habe ich mir gedacht, das würde eigentlich Sinn machen, wenn man das einmal dann zumindest in einem Büro irgendwie macht und lernt. Und da stellt sich heraus, dass man das relativ zügig hat und dass diese ganze technische Universitätswahnsinn eigentlich ein voller Schwachsinn ist. Ja.
Warum?
Ja, weil die kommen, die aus der TU kommenden, die glauben, alles zu wissen, aber tun es eigentlich genauso nicht. Und die haben zwar vielleicht schon mal gehört, dass bei einem Flachbaudach am Ende so ein Ding nach oben gehen muss am Rand, damit die Kieselsteine nicht vom Dach fallen. Aber das hast du innerhalb von 3 Sekunden, auch wenn du Künstler bist, verstanden, dass irgendwas muss diese Kieselsteine vom runterfallen halten, ja. Also
das kriegst du ja echt noch.
Man zeichnet einmal einen Plan und denkt sich, ja, und wenn da jetzt der Wind kommt, bleibt das dann oben, und dann denkt man, na gut, dann muss ich ein Mäuerchen auf dem Rand hochmachen, ja. Ungefähr so bin ich da rangegangen, und ich würde sagen, also man hat keinen Vorteil, auf der TU studiert zu haben, also. Das ist.
Aha, wobei die Ausbildung ja erstaunlich lange dauert. Also Architektur,
ja, es dauert ewig.
Weil nicht mal ewig.
Ja, dauert ewig. Aber man setzt sich. Das Problem ist, man setzt sich mit Sachen auseinander, die einem eigentlich total egal sind. Also vor allem als 19-, 20-, 23-Jähriger, wen interessiert Abdichtungsebene in einem Flachdachsystem? Also das ist einfach. Da will man irgendwie, was für abgefahrene Philosophien zur Architektur gab es 1934. Oder so, oder, also mich zumindest interessiert das mehr, oder hat das mehr interessiert, das irgendwie, was für soziale Aspekte hat das, was für politische Einflussnahmen gab es da, welche Theorien gab es da, es gibt ja ganz absurde Sachen, die Leute ausprobiert haben, also, und auch nach wie vor ausprobieren, also das ist irgendwie.
Was denn zum Beispiel?
Irgendwie mehr für den Geist, naja, da gab es Theorien, wie man quasi, also zum Beispiel, wie gesagt, Universitätsprofessor, auch mein Diplombetreuer, er glaubt ja an wirklich eine transzendentale Wirkung von Architektur, dass man da als aufgeht und körperlos wird und zu schweben beginnt und so. Also wirklich ganz, ganz.
Okay.
Ja. Also der macht auch sehr viele solche Projekte, wo er dann auch Körper von Geist trennt und so und dann Räume nur für den Geist baut und solche Sachen. Also da. Ja. Also da kann man schon abfahren.
Alles klar. Wie war das denn eigentlich? Du warst ja dann relativ alt, ne, als du angefangen hast.
Ja, ich war 28. 28 war ich dann.
Geht ja noch eigentlich.
Ja, es geht, aber wenn du lauter 19-Jährige um dich herum hast, ist es dann doch wieder anstrengend. Also, weil die wollen halt schon Fettparty. Und man selber denkt sich, ja, so ein bisschen Party wäre schon okay. Also, aber schlussendlich macht man dann doch auch ab und zu mal Fettparty und macht einfach mit. Schwieriger wurde es erst wirklich, als ich dann Kind hatte. Also dann, als Frau schwanger war, Kind hatte, ja.
Ja, und da feiert man anders.
Da ist dann der Ofen aus mit Party. Also.
Ja, gut. Aber das ist ja erstmal schon mal erstaunlich, wie oft das Wort Party fällt in dieser Stunde hier.
Ach so, ja. Party war immer ein großer Aspekt meines Lebens.
Ja, das klingt doch auch ganz gut. Die, was auch nochmal so ein Einfluss, was mich noch interessieren würde, was sich ja auch so durchzieht durch diesen ganzen Podcast, ist immer der Einfluss vom ersten Beruf auf den nächsten oder die nächsten. Ja. Wie sehr hat denn eigentlich diese ganze kreative und künstlerische Ausbildung eigentlich jetzt einen Aspekt in so einem technischen Architekturbüro heute? Also was ist so die eine Lehre aus von früher, die du heute noch täglich nutzt?
Also für mich ist ganz klar, ich bin sehr schnell im Erkennen von Problemen und auch ich sehe immer mehrere Lösungen. Und das hilft einem einfach, wenn man nicht nur eine Lösung sieht und meint, das ist jetzt, muss jetzt unbedingt besser sein, sondern ich habe meistens 2, 3 Wege, wie ich was gehen könnte und bin aber auch mittlerweile relativ schnell in der Lage, mich für eine zu entscheiden. Und das hilft schon sehr stark. Also wenn man irgendwie frei ist im Gedanken und ja, einfach auch einen offenen Blick hat auf Themen. Was auch bei mir wirklich relevant ist, was ich echt unterschätze am Anfang, ist einfach auch Verkaufen. Also dieser Akt des Verkaufens ist ja immer ein Prozess. Also man überlegt sich irgendwie die geradestmögliche Richtung zum Ziel und wie kann man jemanden mitnehmen. Mhm. Also was sind die Themen, die für dein Gegenüber interessant sind und wie kann man mit dem jetzt schnellstmöglich zum Ziel kommen? Das können Techniker oftmals nicht. Also Techniker, die lieben dann ihr Scharnier das kleine Detail irgendwie am Rande und finden das total faszinierend, wie das abgeht. Und die können einem alles erklären, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Aber sind nicht in der Lage zu erkennen, dass das Gegenüber vielleicht der Investor ist, den das überhaupt nicht interessiert. Das kann ich schon sehr gut. Also ich kann sehr gut, ich weiß, wer mir gegenüber sitzt und diese Person kann ich sehr schnell was mitgeben, mit der er was anfangen kann. Und das habe ich schon auch gelernt in der Werbung. Also das wäre ja auch nicht mehr los. Also, und ich glaube, dass es auch sehr notwendig ist und dass das vielen Leuten im Weg steht, weil oftmals sitzt man in Besprechungen, wo halt die Leute miteinander reden und man denkt sich, ach, komm schon, das ist nichts, für niemanden ist interessant. Aber es ist spannend für die eine Person, die dort sitzt. Aber ja, damit muss man auch umlernen. Also früher wäre ich aufgestanden gegangen. Mittlerweile hole ich mir einen Kaffee und komme wieder.
Aber das ist ja auch immer das, was den Werber ja grundsätzlich so ein bisschen unterscheidet. Ich habe ja relativ viele Werber hier. Und die sagen halt auch immer, es gibt ja diesen alten Spruch, das Wissen eines Werbers ist breit wie der Ozean, aber tief wie eine Pfütze.
Und, ja, so in etwa. Komme ich auch mal vor.
Ja, und das Schöne ist aber eben, wenn man anderen Leuten was eben versucht zu verkaufen, die gucken ja auch nur noch auf die obere Glasur. Also ob da jetzt dieses eine Scharnier oder Teil da eingebaut ist, da muss man ja schon richtig tief eingestiegen sein ins Thema. Und das ist ja natürlich ganz praktisch, dass man immer, okay, was ist denn das große Ganze, was sind die Geschichte, die man da verkauft?
Ja.
Das ist ja natürlich immer, glaube ich, ganz dankbar.
Ja, nicht nur unbedingt nur, dass das Grot, nicht nur unbedingt Glasur. Also wenn du mit einem Techniker redest, musst du natürlich auch auf das Scharnier eingehen. Aber dann musst du ihm nicht erklären, dass das jetzt für den Investor total wichtig ist, dass das irgendwie Gold oder Bronze oder was weiß ich was ist, sondern den interessiert, was das kann.
Aber ja. Zielgruppenspezifische Ansprache könnte man.
Ja, genau.
Aber ist es denn tatsächlich so, also wenn du jetzt sagst, du machst öfter mehrere Ideen, also ist es denn nicht, also ist es außerhalb der Werbung tatsächlich nicht die Regel? Ich habe es übrigens auch so kennengelernt.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht die Regel. Also die Regel ist, man hat eine Idee und glaubt, das ist die beste. Und die was auch okay ist, weil es einen nicht so sehr bremst, wenn man in der Anfangsphase, also wenn man 1000 Ideen hat und dann nicht weiß, wohin damit, ist auch nicht hilfreich. Aber ich, ja.
Ja, das ist ja auch meine Erfahrung. Also die
Normalität ist schon eher, dass die Leute sich irrsinnig freuen, wenn sie einmal eine Idee haben und das muss es jetzt sein. So.
Man müsste eigentlich so arbeiten, dass es genau die Mitte ist. Ne? Also weil ich jetzt ja auch in der Werbung auch erlebt habe, dass man wirklich von 4 Wochen Arbeitszeit hat man wirklich fast 4 Wochen nur diese, also hunderte Ideen ausgewählt und am Ende dann eben eine grobe Idee gehabt.
Und dann geht man in eine. Und ehrlich gesagt, hast du von diesen 100 Ideen, wären wahrscheinlich 50, wenn du ein bisschen länger dran geblieben wärst, auch tolle Ideen gewesen.
Ja, ich fand es nur so faszinierend. Ich bin dann ja raus, wenn du in eine technische Firma gehst, ob jetzt Software oder Architektur oder sonst irgendwas, da ist es halt das genaue Gegenteil. Die fangen halt sofort an zu produzieren. Das heißt, wenn du wieder von 4 Wochen ausgehst, funktioniert da nachher was. Ob das jetzt schon das Beste ist, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man da doch mal eine zweite machen können, aber die, das ist, da müsste man irgendwie so diese Mitte, das denke ich immer, das fehlt immer.
Aber das ist auch die Schule. Also es war auch auf der Akademie ganz hart und das war für mich ein ganz, ganz, ganz starker Lernprozess. Das war auch immer so. Habe eine Idee und produziere sie. Und dieses Produzieren ist noch viel wichtiger als dieser ganze Hokuspokus davor.
Ja.
Und ja und nein, sage ich dazu. Also es war für mich auf der Uni natürlich wichtig, einfach das Produzieren zu lernen, weil das ist das im Endeffekt, worum es geht. Weil man hat gerade in der Architektur gesehen, die Idee ist so ein kleiner Teil des Ganzen. Ist natürlich auch nicht unrelevant und fast sicher am Ende mit das Relevanteste. Aber im Großen, also wenn man da 5, 6 Jahre mit einem Projekt verbringt, da sind die 2 Wochen, die man für einen Pitch gebraucht hat, ja, fast zu vergessen.
Ja, das wäre dann wahrscheinlich auch, also die Frage wäre jetzt auch, was hast du jetzt aus dem neuen Beruf dann mitgenommen als große Erkenntnis? Dann ist es eben genau
was
das.
Was ich aus dem neuen Beruf mitgenommen habe, ja. Das wäre jetzt für mich einfach das Denken in auch wieder im Zusammenfügen von sehr, 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 sehr vielen Einzelteilen wieder zu einem großen Ganzen. Es ist schon so, dass ich am Anfang war mir immer die Idee wichtig. Was ich jetzt erkenne, ist auch einfach, dass die Idee, dass die besten Ideen müssen eigentlich sehr, sehr, sehr einfach sein. Weil wenn man viele kleine Kleinigkeiten dagegen abwägen muss und man sich immer das Gehirn verrenken muss, ob das jetzt eh dazu passt, dann ist es irgendwas falsch. Ist irgendwas falsch. Und was ich schon gelernt habe, ist einfach so dieses in der Komplexität auch einfach mich wohlzufühlen und mich zurechtzufinden. Und auch, ich habe einfach auch mehr Struktur entwickelt. Also das funktioniert einfach nicht, dass man jeden Tag einen Zettel abreißt und da irgendwas draufschreibt und dann 2 Wochen später schmeißt man wieder alles weg. Also funktioniert halt so nicht. Und einfach, ja, Struktur, auch gewisse Bürokratie entwickeln, damit man auch die Sache wiederfindet. Weil es wird natürlich, also in der Architektur ist es so, dass sehr schnell mittlerweile auch geklagt wird. Man muss irgendwie rechtlich, muss man sich auskennen, wirtschaftlich muss man gewisse Überblicke haben. Man muss einfach, es ist einfach viel ernsteres, strengeres Business. Also es gibt Brandschutzvorschriften und Gesetze, die man einfach einhalten muss, wo man, ja, also das hat man in der Werbung in dem Sinn ja nicht, außer dass man nicht Alkohol mit Sex gleichsetzen darf. Also viel mehr gibt es da ja eigentlich nicht.
Ja, weniger, zumindest offenkundigere Probleme. Also die sind ja so Sachen, die man sich auch mit gesundem Menschenverstand beantworten könnte. Will man meinen.
Und da gibt es halt in der Werbung, also in der Architektur gibt es halt einfach viel mehr Regeln, die natürlich auch schmerzhaft sind, weil sie die Kreativität einengen, aber andererseits auch Herausforderungen sind, dass man es dann doch wieder hinbekommt damit.
Also meinst du auch einfache Ideen, allein deswegen, weil sie dann nachher auch umgesetzt werden?
Ja, und weil es einfach, weil je mehr Leute die Idee verstehen, umso besser wird das Produkt am Ende. Es hilft nichts, wenn man alleine der Einzige ist, der weiß, worum es geht, wenn danach aber ungefähr 10 andere Leute das Projekt produzieren. Ja.
Das ist ein sehr schlauer Satz.
Danke sehr.
Ja, das kann ja auch so wird man loben. Ja, aber das ist wirklich so. Also das ist ja dieser alte Trick. Also du kannst dir ja sonst was ausdenken, wenn du es nicht auf die Straße kriegst und wenn es keiner versteht, dann bringt die Idee halt nichts. Also
ja, eben.
Genauso gibt es ja den anderen Spruch hier gerne bei Programmierern, eine dumme Idee, die funktioniert, ist keine dumme Idee.
Ja, stimmt so. Boah, auch da würde mir allerdings mein Diplombetreuer widersprechen, denn der hat immer so wahnsinnige Ideen, die niemand versteht. Und trotzdem arbeiten 20 Leute für ihn.
Ja gut, ja. Es gibt so Künstlertypen, ne? Die ziehen es dann an.
Das funktioniert dann auch. Also dafür bin ich dann doch zu sehr Werber, als dass ich mich im Unverständnis wohlfühlen würde.
Ja, das ist ja dieser klare Ausdruck. Ja, wenn du jetzt noch jemanden, also wenn du jetzt überlegst, wie wir damals aus dem Abi rausgefallen sind, damals, also direkt ins Berufsleben, wo du jetzt hier Elektrotechnik studiert hast und das für eine gute Idee gefunden hast, was würdest du eigentlich denen jetzt als große Lebensweisheit, kein Druck, mitgeben? Also was ist so dein Tipp fürs Arbeitsleben generell, wenn du jetzt mal zurückschaust?
Elektrotechnik studieren. War eine super Entscheidung.
Okay.
Einfach mal machen, ehrlich gesagt. Es bringt eh nichts. Also man wird auch nicht schlauer durchs Umsitzen. Und ja. Ja.
Ja, das Punkt. Ist sehr, sehr kurz gefasst. Du hast dann ja irgendwann mal aufgehört in der Agentur und da auf dem Weg dahin ist ja auch ein bisschen was passiert. Also was war denn da zum Beispiel kannst du mal so eine Anekdote bringen?
Also ich habe oft aufgehört in Agenturen.
Wie oft hast du denn gewechselt eigentlich?
Oh, pfff.
Oh Gott.
Nein, so oft. Ja, also ich habe mal... Also
sehr
ich hab,
sehr
ich
österreichische hab, Antwort übrigens.
Ausreichend. Na, sagen wir es wie Rolls-Royce, ausreichend. Ja. Kennst du das? Wenn du einen Rolls-Royce kaufst und einen Typenschein reinschaust und dann steht bei der Leistung steht keine PS-Zahl, sondern steht nur sufficient.
Ja, das ist sehr gut.
Ja. Auf jeden Fall, also ich habe auch sufficiently oft gekündigt. Warte, aber ich habe ein paar gute Stories, was das angeht.
Ja, hau raus.
Ich habe einmal wurde ich fast rausgeschmissen. Fangen wir an mit der, wo ich fast rausgeschmissen wurde. Da habe ich.
Die hat schon begeistert. Instant Lust, mir ein Getränk zu nehmen.
Da habe ich bei einer Agentur in Hamburg gearbeitet.
Eieiei.
Und da gab es ein E-Mail, also mir war relativ langweilig, muss ich sagen. Da gab es dann ein E-Mail eines Nachmittages, wo so eine wichtige Mitarbeiterin verabschiedet mit irre vielen Anglizismen. Das war so eine der Key People in unserer Agency, verlässt uns heute und so. Und das fand ich irgendwie so schräg, dass ich dann auch darauf geantwortet habe und das Nachhausegehen der Kollegin in meinem Zimmer auch auf die Art und Weise beschrieben habe. Also die ging halt nach Hause und ich habe halt auch die Key People in meinem Büro, die verlassen uns jetzt auf ein Business Lunch und so. Ja. Und das habe ich dann Reply gemacht. Was ich nicht mitbekommen habe, dass es Reply to All war. Und das ist an ungefähr 500 Leute in ganz Deutschland gegangen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute in ganz Deutschland. Also wirklich ein großes Netzwerk in Deutschland ging das. Und daraufhin ging es nur bling, 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 bling und dann 20, 30, 40 E-Mails hineingedrückt, aber innerhalb von Sekunden, gell? So, hast du den Schuss nicht gehört und so? Und ich habe gedacht, da habe ich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und dann, ja, auf jeden Fall kam dann wutentbrannt mein Geschäftsführer rein und was ihm mir einfällt, das ist eine total verdiente Persönlichkeit in dem Unternehmen und das war der oberste CEO, hat das geschrieben und so weiter. Und was das für ein Bild auf uns wirft. Und ich war wirklich klein wie ein Zwerg in der Sekunde. Also da hat mir dann auch irre leid, weil wer weiß, vielleicht hat er sich halt tatsächlich irgendwie angegriffen gefühlt und so. Naja, auf jeden Fall kam dann die Woche drauf der CEO, der Deutschland-CEO von diesem internationalen Netzwerk nach Hamburg und ich habe mich den ganzen Tag versteckt. Ich bin die ganze Zeit im Büro und habe mich irgendwo versucht, irgendwie von Meetingraum zu verstecken, weil ich habe gehört, er sucht mich.
Oh Gott.
Und ich habe mir gedacht, ich will den nicht sehen. Und dann ist, der sucht dich. Und ich bin immer quer durch, ich habe immer gehört, wo er ist und dann bin ich wieder woanders hingegangen. Und dann irgendwann hat er mich dann doch gefunden. Und ich habe mir gedacht, ja gut, so, jetzt muss ich es einfach ertragen wie ein Mann. Und dann kommt er zu mir her und schlagt mir auf die Schultern und fängt an zu lachen. Und ich war, was ist jetzt los? Naja, Vater, das ist so lustig. Echt, die Leute sind immer so fad, nie machen sie. Und das war ein Amerikaner. Und deswegen hat er halt diese komischen Anglizismen eingeschmissen, weil er halt einfach nicht so ausreichend Deutsch konnte. Und das war wirklich, mein Geschäftsführer daneben der hat sich erwartet, dass der jetzt irgendwie voll der Anschiss kommt. Und der war dann echt ein bisschen traurig, hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie, ja, dass es sich in Wohlgefallen aufgelöst hatte. Ja, war ganz lustig. Ein anderes Thema fällt mir gerade ein. Ich habe mich mal bei DDB beworben und habe mein Portfolio hingeschrieben. Das war direkt nach der Schmiede. Und habe dort mein Portfolio hingeschrieben und ich war ziemlich überzeugt von mir, also dass ich hier wirklich ein lässiger Typ bin und die geilsten Sachen produziere und so. Also ich war wirklich voll gut dabei. und habe dann innerhalb von drei Minuten habe ich eine Antwort von Human Resources DDB Berlin erhalten. Dass mein Portfolio hat keine ausreichende Qualität und ich möge dich nochmal melden, wenn ich bessere Sachen drinnen habe. So. Und da war ich echt, ich habe gedacht, das gibt's nicht, hey, die hat sich das nicht mal gescheit angeschaut. Dann schreibe ich ihr zurück. Also in der Geschwindigkeit, in der Sie hier mir geantwortet haben, können Sie mein Portfolio nicht mal geöffnet haben, weil, also das ist ja unmöglich, habe ich geschickt. 5 Minuten später kriege ich ein E-Mail zurück von Ahmed Kassai, was ich mir einbilde.
Muss man dazu sagen, das ist der oberste Chef.
Ja, das ist der oberste Chef. Mittlerweile, ich glaube, oberste Chef, die DDB Holding weltweit, glaube ich. Ja. Und was ich mir einbilde, seine Mitarbeiter hier zu maßregeln, weil die wissen, was sie tun und ich soll gefälligst seinen Mund halten und mich dran halten, was diese Frau sagt. Und eigentlich hätte ich damals die Eier in der Hose gehabt, hätte ich ihm gesagt, hätte ich eine tolle Antwort ihm zurückgeschossen, aber ich habe bis heute keine. Und ich habe dann nicht bei DDB angefangen und war danach klein mit Hut. Und damals Detlef Gerlach, man kennt ihn vielleicht noch, kam dann zu mir und hat mich auch, na, wie kannst du nur und Dings und was für ein Bild und so. Und ich, ja, gut, war so. Ja,
ja, aber eigentlich...
Ein anderes Mal wurde ich raus, nein, habe ich mich selber rausgeschmissen. War ich bei einer Agentur, die hat einen großen internationalen Kunden gehabt und einen Berater, der mehr Kunde als der Kunde war. Und der hat mir irgendwelche Briefings gegeben und dann während der Präsentationen hat er seine Briefings umgedreht und plötzlich war alles anders und ich habe ja eigentlich in einen Scheiß gebaut und mitten in einem von diesen Terminen, nachdem er das zum 5. oder 6. Mal gemacht hat, bin ich aufgestanden und habe gesagt, so nicht. Wenn du willst, dass ich weiterarbeite, dann sage ihnen die Wahrheit und lüge nicht immer. Ansonsten gehe ich jetzt. Davon war es Stille, weil der Geschäftsführer, großer Tisch, alles, 10 Leute, bin ich aufgestanden gegangen. War die beste Entscheidung ever. Danach bin ich selbstständig geworden.
Ah, davon träumen ja viele, das so zu machen.
Ja, nein, es war geil. Also ich rate auch jedem, der Elektrotechnik studiert und danach Werbung macht, so zu kündigen mal. Also... Das ist auf jeden Fall, macht Sinn.
Für Selbstwertgefühl.
Ja, na, da kannst du dann in den Sonnenuntergang schreiten wie der größte Cowboy. Du hast doch keinen Job mehr. Aber
das klingt noch nicht so im richtig guten Lebensrat, aber naja. Ja, hast du eigentlich so in der aus dieser Kategorie Anekdoten eigentlich auch noch was aus der Architektur? Ja, also in Architekturbüros gibt es ja auch, also in der... Kategorie, ja, Anekdoten?
Das ist eine Branche, in der ich noch weiterhin arbeiten werde.
Du, man kann ja auch lustige Anekdoten über die Werbung sagen und trotzdem noch in ihr arbeiten. Weil
ja, das stimmt. Das stimmt.
Vielleicht hat die Werbung doch etwas mehr Humor, aber ich glaube, das passt.
Na, schon. Doch. Die Werbung hat schon eine Prise mehr Humor. Also, die Werbung akzeptiert viel. Ich meine, ich habe mir immer auch Agenturen ausgesucht, die nicht so brav waren. Also da ging. Und die brav waren, da hat das nicht funktioniert mit mir. Aber nein, in der Architektur, ehrlich gesagt, entweder ich bin entspannter geworden oder ich bin vielleicht mittlerweile auch früher, stecke ich meine Grenzen ab, was vielleicht auch hilft, nicht bis zur Explosion zu gehen. Oder man ist einfach relaxter vielleicht auch im Umgang miteinander, weiß ich nicht. Also,
altersmilde.
Ja, vielleicht. Also ich meine, ich habe schon den einen oder anderen Auszug einmal noch, aber der wird vielleicht eher akzeptiert mittlerweile, weil ich doch ein paar graue Haare schon habe. Und man denkt sich dann nicht, was will dieser junge Dodel eigentlich?
Naja.
Ja, kann man nicht wissen.
Und keine lustigen Ausfälle aus Architekturbüros?
Ah, ich hatte schon Ausfälle. Baustelle, was hat man auf der Baustelle? Da gibt's schon, aber das ist noch strafrechtlich relevant, von daher darf ich nichts sagen. Das gibt's schon, aber ist gerichtlich anhängig und hat zwischen Bauherren. Nein, ich möchte eigentlich nicht zu viel sagen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ja, alles klar.
Ja, ja.
Ja, nee, dann lassen wir das. Wir machen vielleicht mal ein Pickup für ein paar Jahren. So, Avins beste, ja, genau.
Was wurde eigentlich aus?
Ja, genau. Ja. Ist jetzt live aus dem Knast.
Ja, genau. Na, aber ich bin nur am Rande daran gewesen. Also insofern ist alles okay. Also für mich nicht tragisch.
Ja, sehr schön. Du, ja. Vielen Dank.
Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gern auf Facebook oder Instagram. Also, bis nächste Woche.